Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Wir dürfen uns heute Morgen mit dem fünften Sendschreiben beschäftigen und uns darin hinein vertiefen, nämlich mit dem Sendschreiben, wie ihr schon seht und gehört habt, an Sardes. Und wir haben die Überschrift gewählt, als wir die Predigtreihe zusammengestellt haben, die Überschrift, die auch vorne steht, mehr Schein als Sein. Aber ich habe in der Vorbereitung, dass ich mich nochmals so richtig in diesen Text hinein vertieft habe, gedacht, eigentlich könnte man auch die Überschrift wählen, Jesus sucht Echtheit. Jesus sucht Echtheit. Es gibt nämlich nichts, das Jesus mehr hasst als Heuchelei. Das zeigen uns ja die vielen Texte über die Pharisäer. Und Jesus hat ein Recht, das zu hassen, die Heuchelei, weil er ja die Wahrheit in Person ist, weil er die Verlässlichkeit in Person ist. Und trotzdem, das hat mich so bewegt in der Vorbereitung dieses Sendschreibens, mit welcher Liebe, mit welcher Leidenschaft kämpft, ringt Jesus auch gerade um diese Gemeinde in Sardes. Er will nur das Beste für seine Kinder. Und das will er noch heute auch für uns. Er will nur das Beste. Und ich möchte das Positive gleich vorwegnehmen. Jesus hat mit diesem Werben um diese Gemeinde in Sardes Erfolg gehabt. Das steht nicht im Sendschreiben, das steht überhaupt nicht im Neuen Testament, sondern das wissen wir vom ersten großen Kirchengeschichtsschreiber von Eusebius. Eusebius sagt uns nämlich, dass im zweiten Jahrhundert die Gemeinde in Sardes eine große Blütezeit erlebt hat. Eine große Ausstrahlung hatte auf die ganze damalige Christenheit. Aber jetzt möchte ich euch einladen, dass wir miteinander den Text lesen, dieses Sendschreiben an Sardes, Offenbarung, Kapitel 3, die ersten 6 Verse. Offenbarung 3 ab Vers 1, wer es gerne mitliest. Da sagt Jesus, beauftragt Jesus Johannes auf der Insel Patmos und sagt, Vers 1, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. Der, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der die 7 Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißem Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jetzt kommt dieser Satz, der in jedem Sendschreiben zu finden ist. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und diesmal heißt es weiter, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Und jetzt wieder der Satz, der in jedem Sendschreiben zu finden ist. Ich zitiere aus Luther-Übersetzung, weil es einfach so gut zum Behalten ist. Wer Ohren hat, und das haben wir alle, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Komme gleich zum ersten Punkt. Sardes war eine überaus reich beschenkte Stadt und auch Gemeinde. Sardes war eine der ältesten und berühmtesten Städte im damaligen Kleinasien, in der heutigen Türkei. Wenn wir auf der Landkarte schauen, sehen wir auch, dass Sardes sehr verkehrstechnisch sehr günstig lag, dem Knotenpunkt der Verkehrsachse vom Osten nach dem Westen und vom Süden nach dem Norden. Sardes war damals auch eine neue, moderne Stadt, und zwar aus einem ganz interessanten Grund, weil nur wenige Jahrzehnte vorher diese Stadt durch ein Erdbeben völlig zerstört worden ist. Und der damalige Kaiser Tiberius ließ dann die Stadt wieder ganz neu aufbauen. Er hat der Bevölkerung von Sardes auch 5 Jahre lang völlig die Steuern erlassen. Und so wurde Sardes eine neue und auch moderne Stadt, die auch schnell mit sehr viel Wohlstand beschenkt wurde. Da wurde Handel getrieben mit Wolle, da wurde Handel getrieben mit Teppichen, da wurde auch Gold gewaschen aus dem Fluss, der bei dieser Stadt vorbeiging. Und so war den Leuten in Sardes ganz wichtig, viel Geld verdienen. Für die Leute in Sardes war auch wichtig, ein möglichst gutes Leben zu haben. Sie haben viel Zeit und Energie da investiert. Und die Leute in Sardes, sie wollten möglichst viele Vergnügungen auskosten, wie das eben nur möglich ist. Kommt uns das irgendwo bekannt vor? Ganz ähnlich wie bei uns in Mitteleuropa, wie in unserer Gesellschaft. Sardes, eine überaus reich beschenkte Stadt, aber auch eine überaus reich beschenkte Gemeinde, finden wir da vor. Wahrscheinlich auf der dritten Missionsreise vom Apostel Paulus, da war er ja 2 Jahre lang in Asien. Sein Ausgangspunkt war Ephesus, aber er war in der ganzen Gegend, in diesem Kleinasien. Und höchst wahrscheinlich ist in dieser Zeit diese Gemeinde in Sardes entstanden. Und auch diese Gemeinde in Sardes wurde von Jesus reich beschenkt. Ich möchte das so ganz einfach ein bisschen demonstrieren mit diesen Orangensaftpackungen, die ganz wertvollen und reichhaltigen eben Orangensaft drin ist, enthalten ist in diesen Packungen. Und so wurde ganz ähnlich die Gemeinde in Sardes von Jesus reich beschenkt. Nicht wenige der Bewohner in Sardes haben das Evangelium aufgenommen. Nicht wenige der Leute von Sardes haben den Heiligen Geist empfangen und durch die Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben mit Christus begonnen. Sie haben die Freude erlebt, der Vergebung, die Freude der Heilsgewissheit. Und daran erinnert sie Jesus jetzt. Ich lese noch einmal Vers 3. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Reich beschenkte Gemeinde. Und vermutlich war Sardes auch besser dran als die anderen Gemeinden, die von einem Sendschreiben erreicht wurden. Wir lesen es hier. Sardes stand nämlich nicht unter äußerem Druck. In Sardes gab es keine Christenverfolgung, weder durch die politischen Instanzen, noch durch die Heiden, auch nicht durch die jüdische Gemeinde, die da auch in Sardes übrigens sehr groß war. Die Gemeinde konnte sich in Ruhe entfalten, die Gemeinde konnte sich in Ruhe aufblühen und entwickeln. Vielleicht wurde diese Gemeinde damals in Sardes von außen oder von anderen Gemeinden sogar beneidet. Wenn es ihr heißt, du hast den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, die ruhig sich entfalten und entwickeln konnte. Eine überaus reich beschenkte Stadt und auch Gemeinde. Und jetzt kommt der große Paukenschlag. Nach wenigen Jahrzehnten fällt Jesus nämlich ein äußerst ernüchterndes Gesamturteil über diese Gemeinde. Man könnte auch sagen, ein vernichtendes Gesamturteil. Er sagt zu der Gemeinde, Vers 1, du hast den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das muss man sich ein bisschen erholen, wenn man es mal überlegt. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du hast nach außen den Ruf, lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit oder aus meiner Perspektive bist du tot. Also wie geht es euch? Da muss man sich schon ein bisschen erholen. Stellt euch mal vor, das würde Jesus uns heute Morgen sagen als FEG Thai. Du hast den Ruf, nach außen lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Erschütternd. Und jetzt stellt sich uns natürlich schon die Frage, und da wollen wir jetzt schon ein bisschen in die Tiefe gehen heute Morgen, was war denn da los? Was ist da passiert? Was heißt denn das eigentlich? Du bist als Gemeinde gestorben. Nach außen hin hat sich in der Gemeinde in Sardes eigentlich gar nichts, nicht viel oder gar nichts geändert. Nach außen war die Verpackung immer noch dieselbe wie am Anfang. Ja, was steht auf dieser Verpackung? Da steht Pyo, Frucht, also pure Frucht. Da steht 100% Orangensaft, reich an Vitamin. Da stand bei der Verpackung in Sardes bei den Gläubigen immer noch drauf. Die Verpackung, die hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Aber der Inhalt ist verloren gegangen. Der Saft ist verloren gegangen. Da war nichts mehr drin. Da kam nichts mehr raus. Die Verpackung blieb noch dieselbe. Aber der Inhalt ist verloren gegangen. Der Saft ist verloren gegangen. Das Leben aus Gott ist verloren gegangen. Der Heilige Geist ist verloren gegangen. Von dem Jesus sagt in Johannes 6, der Geist allein macht lebendig und erhält lebendig. Und wir können auch sagen, das innere Leben, die Gemeinschaft mit Jesus ist eingeschlafen. Übrigens, der Begriff Tod und Schlaf greift hier ineinander, wie das oft in der Bibel der Fall ist. Man hat wohl noch an einer verstandesmäßigen Rechtgläubigkeit festgehalten, nach außen. Man hat wohl noch an der Form festgehalten. Und vielleicht kann es heute Morgen sein, dass auch Menschen oder Leute unter uns sind heute Morgen, die nur der Form nach Christen sind. Du tust vielleicht vieles, was christlich ist. Du hast einige christliche Gewohnheiten angenommen in deinem Leben. Das ist nicht falsch, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn der Saft von Jesus fehlt, wenn der Heilige Geist von Jesus fehlt, dann bist du in den Augen von Jesus geistlich tot. Das ist so, wenn das Evangelium keine lebensverändernde Wirkung mehr entfaltet, wenn das Evangelium in unserem Leben keine lebensgestaltende Wirkung im Alltag mehr entfalten kann, dann wird aus dem Evangelium nur noch eine tote Religion. Und das war das Problem in Sardes. Und das ist eigentlich die große geistliche Not, die die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder begleitet hat. Dass Gott geistliche Aufbrüche geschenkt hat. Und mit den Jahren ist daraus nur noch eine kopfmäßige, eine verstandesmäßige christliche Religion daraus geworden. Man gibt auch einen theologischen Begriff, man sagt, man ist in die Orthodoxie abgegleitet. War auch übrigens bei der Reformation so, die wir jetzt feiern in diesem Jahr. Martin Luther, der wurde am Ende vom Leben depressiv. Und einer der Gründe war genau dieser Grund. Martin Luther hat am Ende seines Lebens von seinen Studenten, Theologiestudenten in Wittenberg, wo er die Reformation begann, gesagt, sie sind eine hurende und saufende Bande. Krass. Nur noch Form. Aber Inhalt ist längst verloren gegangen. Und das ist auch hier in Sardes eine überaus reich beschenkte, ist geistlich tot, ist geistlich gestorben. Aber jetzt gibt es hier eine weitere Überraschung. Die zweite Überraschung, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt, dieses geistlich Totsein gilt nämlich nicht für alle. Ich lese dazu Vers 4 und ihr könnt es mitlesen, da vorne auch auf der Leinwand. Und Jesus sagt im Vers 4, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Jesus sieht hier also auch der Einzelne in der Gemeinde von Sardes. Er sieht einige, die anders sind als die Mehrheit in der Gemeinde. Oh, das brauchte Mut. Als Minderheit in derselben Gemeinde anders zu sein als die Mehrheit, ich habe mir das so vorgestellt, das ist schon noch so eine heikle Sache. Ja, worin waren sie dann anders, diese einige, als die große Mehrheit damals in der Gemeinde von Sardes, worin waren sie anders? Haben sie sich wohl viel besser gefühlt als die anderen? Nein! Ganz im Gegenteil, diesen einigen dieser Minderheit war bewusst, obwohl wir jetzt schon einige Jahre Christen sind, wir brauchen Jesus jeden Tag. Und weil ihnen das bewusst war, ich brauche Jesus jeden Tag, haben sie eine ganz enge Gemeinschaft mit Jesus gepflegt und gelebt. Und so hatte der Heilige Geist viel Raum in ihrem Leben. Mittelpunkt ihres Lebens war nicht dieses Streben nach Wohlstand und Lebensgenuss, möglichst viel herausholen aus dem Leben, aus diesem irdischen Leben, sondern ihr Leben hatte eine Ewigkeitsperspektive. Gestern Abend haben wir den Sonntagsschullehrer von Monikan getroffen, 85-jährig. Er ist im Januar fast gestorben, weil er so schwach ist und so viele Krankheiten hat. Und die Tochter, die Ärztin ist, die ihn betreut, in der Nähe wohnt, hat gesagt, er hat viel geschlafen. Manchmal muss ich ihn wieder mal wecken zum Essen, zum Fooden. Da hätte er mir erst einmal gesagt, ja, ich war wieder ein bisschen bei Jesus. Ihr Lieben, das muss man, kann man nicht erst mit 85 Jahren lernen. Das muss man vorher einüben. Enge Gemeinschaft mit Jesus. Nicht einfach immer noch mehr und noch mehr. Wo gibt es noch Möglichkeiten, wo ich das Leben genießen kann und dazu so viel Energie und Zeit eingesetzt? Sondern sie lebten mit einer Ewigkeitsperspektive. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Und es sagt Jesus weiter, sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen, denn sie sind es wert. Achtet auf dieses letzte Wort, denn sie sind es wert, nicht sie haben es verdient. Nein, sie sind es wert. Sie haben dieses weiße Festgewand geschenkt bekommen von Jesus. Es ist ein Zeichen für die Reinheit. Es ist ein Zeichen für die geschenkte Gerechtigkeit. Das zeigt uns das Buch Jesaja Gottes. Es ist ein Zeichen der Vergebung. Diese weißen Gewänder sind ein Zeichen von der engen Gemeinschaft mit Jesus. Diese weiße Kleider, wo sie daneben Jesus einmal dürfen mit einhergehen im Triumphzug, sind ein Zeichen des Sieges. Leider habe ich nicht die Zeit, das im Detail auszulegen. Ihr müsst einfach am Dienstag kommen. an dem Vertiefungslehrabend, wo wir das noch ein bisschen mehr vertiefen wollen, was das bedeutet und auch noch anderes. Aber ich möchte jetzt den Schwerpunkt legen nochmals auf die Mehrheit, weil hier liegt auch der Schwerpunkt dieses Textes. Gleiche Verpackung, ich sage es noch einmal, aber der Inhalt, der Saft des Evangeliums ist verloren gegangen. Der Heilige Geist ist verloren gegangen. Und da werden wir erinnert an ein Gleichnis von Jesus, nämlich dem Gleichnis von den Jungfrauen. Den törichten Jungfrauen, die plötzlich sagen, unsere Lampen verlöschen. Das Öl ist ihnen ausgegangen, diesen Jungfrauen. Ja, was war denn diese Ursache? Was war diese Ursache dieses Verlustes, des Inhaltes? Das war nicht bei allen genau gleich. Es gab in Sardes Leute, wo der Heilige Geist, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, gar nie drin war in ihrem Leben, gar nie drin war in der Verpackung. Alles Christliche war bei ihnen nur andressiert. Und heute sagt man das anders mit einem modernen Wort. Ihr Christsein war nur sozialisiert. Andressiert. Was ist das andressiert? Mag sein, dass ich die Geschichte schon einmal erzählt habe, aber sie hilft zum besseren Verständnis, was andressiertes Christentum ist. Ich war einmal in einem Safari-Park und in diesem Safari-Park vor Jahren in Deutschland stand auf einer Tafel heute um 4 Uhr Affentheater. Ging da mit einem bekannten Evangelisten, waren wir unterwegs in Deutschland, haben wir gesagt, da gehen wir rein, wir haben noch Zeit, Affentheater um 4 Uhr. Und da waren wirklich echte Affen. Und was war das Theater? Sie haben Menschen gespielt. Ich weiß noch gut, er hat einen Schlafanzug angezogen und dann hat er den Wecker gestellt und dann ist er ins Bett gegangen und hat geschnarcht. Und als der Wecker schrillte, ist er aufgestanden, hat den Nachttopf geleert und nachher hat er sich sogar eine Zigarette angezündet, wie Menschen das tun. Aber es war alles nur andressiert. Als die Nummer vorbei war, haben diese Affen sich eben wieder verhalten wie Affen. Die haben einander die Bananen wieder ins Gesicht geschmiert und als der Dompteur nicht mehr hinschaute, waren sie eben wieder wie Affen. Warum? Sie waren keine Menschen, das war alles nur andressiert. Oder, wie hier der Vers ist von diesem Jahr, der internationale Leitspruch für dieses Jahr, der gefällt mir ja so gut, weil sie kein neues Herz hatten. Sie hatten kein Menschenherz. Sie hatten keinen neuen Geist. Sie hatten keinen menschlichen Geist. Es war alles nur andressiert. Und dann gab es noch andere in Sardes, habe ich schon erwähnt, die dieses Geschenk des Evangeliums, diesen Saft des Evangeliums, dieses Hirte sein von Jesus mit den Jahren eingetauscht haben, wieder mit der Selbstbestimmung ihres Lebens. Ich möchte es mal demonstrieren versuchen. Da war Inhalt drin, da war Saft drin, aber mit den Jahren haben sie die Herrschaft von Jesus in ihrem Leben wieder verdrängt mit der Selbstbestimmung ihres Lebens. Das ist so wie diese Löcher, die es gab in ihr Leben hinein. Und der Saft des Evangeliums, der Heilige Geist, ist immer mehr gedämpft worden. Der Heilige Geist ist immer mehr weggesickert aus ihrem Leben. Ich könnte das jetzt da noch lange halten. Ich lasse es noch einmal, dass die Wirkung vielleicht noch ein bisschen bleibt. Das Motto von diesen Leuten war, ich will das nicht oder ich will das nicht mehr, dass Jesus meinen Alltag bestimmt. Ich will mich nicht mehr nach dem Wort Gottes und nach dem Heiligen Geist ausrichten. Ich will ganz nach sardischer Art, nach Sardes Art leben. Ganz nach Sardes. Geld verdienen, das ist mir wichtig. Viel Zeit investieren, um ein gutes Leben zu haben. Ich möchte möglichst viel die Möglichkeiten nutzen, um die Vergnügungen zu genießen. Ich will nicht, dass Jesus mir reinredet. Aber Ich begnüge mich damit, noch einige Angewohnheiten der Christen zu pflegen. Und das ist zu vergleichen wie eben so eine Orangensaftpackung, der Risse bekommt, wo der Heilige Geist wegsickert. Und deshalb sagt Paulus in seinen Briefen, den Heiligen Geist dämpft nicht. Es sickert noch mehr weg. Ich warte jetzt nicht und mache weiter mit der Verkündigung. Denn jetzt taucht natürlich eine Frage auf, nämlich die Frage, ja, kann man denn das Heil wieder verlieren? Kann man den Heiligen Geist, wenn man ihn einmal bekommen hat, wieder verlieren? Es gibt ja so eine Lehre, die sagt, einmal gerettet, immer gerettet. Ich möchte mich jetzt heute Morgen theologisch nicht auf die Äste herauslassen, wir haben auch zu wenig Zeit. Was ich sage, ist das, was hier steht. Jesus sagt hier in diesem Sendschreiben etwas anderes. Er sagt, du warst einmal lebendig, aber heute bist du geistlich tot. Und achtet euch, was Jesus auch noch sagt im Vers 5 dazu. Er sagt, es ist möglich, dass ein Christ von Jesus wieder aus dem Buch des Lebens herausgestrichen werden kann. Das sagt einfach der Bibeltext. Aber ich möchte jetzt dazu noch etwas ergänzen. Es gibt nämlich aufrichtige Christen, ich habe immer wieder solche kennengelernt, die dauernd eine gewisse Angst umhertreibt oder prägt, nämlich die Angst, man könnte irgendwie in eine Sünde fallen, in diese oder jene Sünde fallen und plötzlich so von Jesus getrennt werden und plötzlich eben, ohne dass man es merkt, diesem geistlichen Tod verfallen. Und dazu darf ich sagen vom Evangelium, diese Angst, die ist unberechtigt. Denn das Evangelium sagt, wenn wir in eine Sünde fallen, ungewollt, dann haben wir in Jesus auch einen Fürsprecher. Und Jesus sagt auch im Johannes 6, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Diese Angst ist also unberechtigt, dauernd Angst zu haben, verliere ich das Heil irgendwann, so wie mein Portemonnaie unbemerkt verliert. Diese Angst ist unberechtigt, denn niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das Problem der Sardes-Christen war eben ein anderes. Sie haben sich selber aus der Hand von Jesus losgerissen. Und diese Freiheit lässt uns Jesus. Jesus bindet uns nie an mit Ketten an sich, nie. Haben wir das verstanden? Niemand von außen kann uns, keine Macht kann uns von Jesus wegreißen, aus seiner Hand. Aber wir können selber aus seiner Hand gehen. Bei Jesus ist alles freiwillig. Er zwingt uns zu nichts. Und wenn ich mein Leben wieder in die eigene Hand nehme, wenn ich wieder anfange, selbstbestimmt zu leben, wenn ich aufhöre, als Christ bewusst mein Leben unter die Herrschaft von Jesus zu stellen und zu leben, dann führt es dazu, dass der Heilige Geist gedämpft wird. Dann führt es dazu, dass das göttliche Leben aus der Verpackung, aus meinem Leben, aus meinem Körper versickert und wegfließt. Und das kann so weit kommen, dass ein Christ sogar geistlich stirbt. Das zeigt uns dieser Text. Und es ist eine Tatsache, wenn jemand tot ist, dann kann ihm niemanden mehr helfen. Für einen Toten gibt es keine Hoffnung mehr. Ich habe das im vergangenen Jahr tragisch erlebt, dass einer unserer Freunde vom Alter her in ähnlicher Preislage wie ich, ein engagierter Christ, sehr engagiert, auch in der Politik engagiert, in Öffentlichkeit engagiert, in der Gemeinde engagiert. Das ist ja manchmal so ein bisschen das gefährliche Alter, so 50 und darüber, wenn man noch voll im Saft des Lebens ist. Er geht mit seiner ganzen Familie in den Süden in die Ferien, in ein Hotel, schwimmt im Swimmingpool, Herzschlag. Die haben 45 Stunden versucht, ihn zu reanimieren. Am Tod, wer tot ist, da gibt es keine Hoffnung mehr. Einen Toten kann niemandem mehr helfen. Was für ein Schlag für die ganze Familie. Aber bei Jesus ist es anders. Das zeigt uns dieses Sendschreiben. Und deshalb hat er dieses Sendschreiben auch diktieren lassen, dem Johannes. Bei Jesus ist das anders. Jesus ringt, Jesus kämpft mit großer Leidenschaft und Liebe um jede Person in dieser Gemeinde in Sardes. Und ich darf dir heute Morgen zurufen, er kämpft auch um dich, heute Morgen. Und so komme ich noch zum letzten Punkt der Predigt heute Morgen. Pack deine Chance, denn Jesus will das Wunder einer Totenauferstehung an dir tun. Pack deine Chance. Jesus will das Wunder einer Totenauferstehung an dir tun. Und wie er das tun will, hört es, wie Jesus das sagt. Ich lese nochmals Vers 3, wo er sagt, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Den Ton kennen wir doch irgendwo, das kennen wir doch vom Sendschreiben von Ephesus. Jesus sagt, geh wieder zurück an den Anfang deines Christenlebens. Geh wieder zurück. Ja, wie war es denn am Anfang? Wie war der Start? Das ist übrigens auch hilfreich für eine Ehe, wenn sich der Tod wieder so einschleichen möchte. Zurückerinnern, wie war es am Anfang? Ah, da haben wir geheiratet in dieser schönen Bergkirche. Und da war der Onkel Dagobert auch dabei. Und da hatten wir Stress. Aber wir haben trotzdem wieder Zeit füreinander gefunden. Wir konnten am Anfang einander die Wünsche von den Augen ablesen. Wie war es am Anfang? Was sagst du zu einem, der sagt, ich weiß nicht mehr, wie es am Anfang war? Was sagt er zu so jemandem in der Ehe, der verheiratet ist? Wisst ihr, was ich dem sage? Er sagt, ich weiß nicht, wie das war am Anfang. Ich frage ihn, bist du überhaupt verheiratet? Bist du überhaupt verheiratet? Und genau so ist es mit Jesus. Wenn jemand sagt, ich weiß das nicht mehr. Oder manchmal hört man auch, ich bin einfach so ins Christsein hineingerutscht. Darf ich dir etwas sagen? Das gibt es weder in der Ehe noch bei Jesus. Wer in eine Ehe hineinrutscht, der ist nicht verheiratet. Eine Ehe hat immer einen ganz klaren Anfang. In irgendeiner Kirche oder heute im Wald oder wo auch immer. Aber es hat einen klaren Anfang. Meistens ist eben noch irgendein Onkel und andere Leute dabei. Und so ist es auch mit Jesus. Sag mir nicht, ich weiß das nicht mehr. Vielleicht weißt du das Datum nicht mehr, nicht mehr alle Details. Aber du weißt doch noch, wie dein Herz zum Brennen für Jesus gekommen ist. Du weißt doch noch, wie es dir ein Anliegen war, den Willen von Jesus zu tun. Du weißt doch noch, wie du mit einem offenen Herzen in den Gottesdienst gekommen bist. Wisst ihr noch die alte Frau, die 96-jährige Frau Loh? Offenem Herzen in den Gottesdienst. Und so ist es auch bei Jesus. Hier steht es schwarz auf weiß, Vers 3. Erinnerst du dich nicht, wie du bereitwillig in das Evangelium hineingerutscht bist? Nein! Wie du bereitwillig das Evangelium angenommen hast. Dieser Akt, könnte man sagen, ist standesamtliche Trauung mit Jesus. Wenn Jesus sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das weiß man. Es gibt kein Hineinrutschen ins Christentum, sondern Jesus will, dass wir ihn aufnehmen. Jesus will, dass wir zu ihm umkehren, wie es hier steht. Und so eine Umkehr beginnt immer damit, dass wir merken, ich brauche Jesus. Das ist zuerst einmal ein Prozess. Dass wir merken, ich brauche Sündenvergebung, ich brauche den Erlöser, ich brauche den Heiligen Geist, um so zu leben, wie Gott das haben möchte. Und dann führt dieser Prozess irgendwann einmal zu einer Entscheidung, wo wir sagen, ich gebe meine Selbstbestimmung meines Lebens an Jesus ab. Oder mir gefällt dieses Bild auch, ihr seht es vielleicht nicht so gut, wo ich ganz bewusst Jesus auf den Thron meines Lebens setze. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Diese Umkehr, vielleicht zum ersten Mal, oder vielleicht auch wieder ganz neu, wie damals bei diesen Sardes-Christen, festzumachen. Und ich lade dich deshalb heute Morgen ein, weil Jesus dich dazu aufruft, in diesem Sendschreiben. Ich lade dich ein, übergib die Herrschaft deines Lebens wieder ganz neu in die Hand von Jesus. Und nach dem Gottesdienst werden auch wieder ein Gebetsteam da zur Verfügung sein, Kurt und Emmy Rühli, die dir gerne dabei behilflich sind, die auch gerne für dich beten werden. Du darfst dann Jesus sagen, Jesus, tut mir leid, dass sie wieder angefangen haben, in faulen Kompromissen zu leben, wie die Christen damals in Sardes. Du darfst das auch mit eigenen Worten formulieren und ihm sagen mit deinen Worten, ich möchte Jesus, dass du ab heute mein Leben wieder neu oder zum ersten Mal bestimmst und führst. Ich möchte konsequent mit dir gehen. Ich möchte dir, Jesus, jeden Bereich meines Lebens ausliefern und dir unterordnen. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich weiß es nämlich aus eigener Erfahrung. Wenn man an dem Punkt angelangt ist, wo es darum geht, eine solche Entscheidung zu treffen, dann ist das meistens so ein Ringen mit sich selber. Das ist eigentlich immer mit inneren Kämpfen verbunden. Ich weiß noch gut, wo ich mein Leben zum ersten Mal diesem Jesus übergeben habe. Das war ein Kampf. Ich kam gar nicht raus, was da mit mir los ist. Heute weiß ich es natürlich, weil da noch eine Gegenkraft da ist. Der Gegenspieler Satan, der das unbedingt verhindern möchte. Und wenn du innerlich so ein Ringen spürst, ein Kampf verspürst, dann ist das ganz normal. Und ich möchte dir einfach Mut machen mit dem zweitletzten Vers dieses Textes. Du darfst es gerne auch nochmals mitlesen. Ich lese nochmals vor im Vers 5, wo es heißt, jedem, das meint Jesus so, wie er sagt, das ist eine Regel ohne Ausnahme, jedem, der Sieger auch aus diesem Kampf hervorgeht, dem wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Hast du das mitbekommen? Stell dir mal vor, was da im Himmel abgeht. Wenn du die Herrschaft deines Lebens neu oder zum ersten Mal Jesus abgibst, dann wird ein Freudenfest sein im Himmel. Dann wird Jesus deinen Namen vor den Millionen von Engeln, die das sehen und hören werden, bekennen und auch vor dem lebendigen Gott. Und du wirst ein weißes Festgewand bekommen. Habt ihr euch geachtet, die Formulierungen, die sind alle hochinteressant und haben eine tiefe Bedeutung. Du musst das Kleid nicht einmal anziehen selber. Es wird dir geschenkt und erst noch angelegt. Das ist so typisch Sprache des Evangeliums. Und dieses weiße Kleid bedeutet absolute Reinheit. Weil Jesus alles Trennende, alle Sünde, die zwischen dir und Jesus noch steht, auf sich genommen hat am Kreuz. Und deshalb legt dir dieses weiße Kleid an. Und dieses weiße Kleid bedeutet auch enge und ewige Gemeinschaft mit Jesus, enge Verbindung mit Jesus. Und zwar egal, wie ich mich nach außen fühle, das kann ja noch wechseln. Aber ich darf innerlich eng mit ihm verbunden sein. Dieses weiße Gewand. Und es ist auch ein Zeichen des Sieges und der Freiheit. Das ist das Hauptproblem bei Christen, die oft so kraftlos sind. Weil ihr Leben nicht ganz unter der Herrschaft von Jesus steht. Und da ist ein Christ wirklich anfällig. Wie leicht lässt man sich wieder anbinden von irgendeinem Strick zur Sünde. Aber wenn Jesus wieder ganz die Herrschaft in deinem Leben haben kann, bedeutet das Sieg, dann bedeutet das Freiheit. Und deshalb sagt auch der Apostel Paulus, wo der Geist des Herrn ist, wo er voll Raum hat in unserem Leben, da ist Freiheit. Und deshalb kann der Johannes, der dieses Sendschreiben ja im Auftrag von Jesus aufschreiben musste, auch sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Doch, christliche Ethik, das ist doch schwer zum Einhalten. Wenn du den Heiligen Geist hast, wenn Jesus deine Herrschaft wieder übernimmt in deinem Leben, dann ist das Einhalten seiner Gebote nicht schwer. Natürlich gibt es da manchmal innere Kämpfe. Dieses weiße Gewand, das möchte Jesus so gerne heute Morgen uns allen schenken. Und wenn du es noch nicht hast, es liegt für dich heute Morgen bereit. Und du darfst dieses weiße Kleid bei Jesus abholen. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, wir möchten dich einfach ganz, ganz herzlich danken am Ende dieses Gottesdienstes, dass du den Bund FEG, aber auch unsere Ortsgemeinde hier in Thayingen seit Jahren mit dem Evangelium reich beschenkt hast. Ja, herzlichen Dank, Jesus, dass du selber dich uns geschenkt hast, indem du in den Tod gegangen bist für uns, damit wir Vergebung und Erlösung haben können. Dass du uns beschenkt hast mit deiner Auferstehung, dass wir neues Leben in der Kraft deines Geistes haben können. Damit du in uns lebst und in uns wohnst, uns tröstest und auch uns regierst. Und Jesus, wir möchten dieses Geschenk nicht wieder eintauschen mit der eigenen Selbstbestimmung. Jesus, vergib uns, wo wir das getan haben und hilf uns, wo nötig, zu einem neuen Anfang, dass wir die Herrschaft unseres Lebens ganz dir übergeben. Danke, Jesus, dass du das nicht nur willst, sondern dass du uns auch dabei beistehst bei diesem Schritt. Und danke, Jesus, dass du dieses weiße Festgeweint für jeden bereit hast heute Morgen. Und hilf uns, Jesus, dass wir uns von dir beschenken lassen heute Morgen. Amen. Amen.